Tempel der Ewigkeit. Das edelste und höchste Beginnen des Menschen ist das Bauen. Obgleich leider nur ein winziger Teil dessen, was man so gemeinhin Haus und Architektur nennt, solche Namen verdient. Dieser Teil aber ist ganz allein von sehr hoher Abkunft, wiewohl selbst die edelsten Baugefüge auf dieser Erde lediglich Kopien nach einem mehr oder minder deutlich erahnten Vorbild sind, welches fester, sicherer und herrlicher himmelan in der äonischen Welt ragt als irgendein Tempeldom in unserem physischen Bereich, weil dem unbedingt so zu nennenden Hauptwerk des Menschentumes ewiger Bestand, vielmehr ewiges Wachstum zukommt. Diesem Vorbild strömen die höchsten und reinsten Kräfte geistig-menschlicher Meisterschaft zu, auf dass es Rechenschaft und Objektivierung inwendiger Menschheit sei, also ein Tempel der Ewigkeit, vom Lichte der äonischen Welt beglänzt. Seine Architektur ist stets fertig und wächst dennoch unaufhörlich in getreuem Gleichnis aller erreichten inneren Weltweite des Menschheitsganzen. Sicherlich hat mancher Baumeister, mancher Weise, mancher Dichter darum gewusst oder dumpf die notwendige Existenz dieser Tempelburg gespürt. Von Geistern, denen wir uns noch nahe fühlen, wären da Wolfram von Eschenbach und Dante Alighieri zu nennen. Die von dem Florentiner Seher erblickte weiße Rose im Lichtsee des Paradieses entspricht einer heiligen und herrlichen Wirklichkeit und ist von den Baumeistern des Mittelalters in den strahlenden und flammenden Rosen aus Stein und Glas zwischen den gen Osten stehenden Glockentürmen über dem Einlasstor zur Kathedrale immer wieder nachgebildet worden. Ebenso beweist der Ritter Wolfram ein wunderbares Wissen in seiner Kunde von der Gralsburg, wie auch dann der Sänger des Titurell-Gedichtes. Immer wieder auch blitzt solches Erkennen aus Goethes Dichtungen. Gute oder minder gute Abbilder, Schattenbilder, so müsste man schon beinahe sagen, dieses Gralstempels sind die sakralen oder sonst wie auf geistige Ziele gerichteten Bauten der Erdenmenschheit. Als der göttliche Funke sich in den tierischen Leib einsenkte und das bislang dahin vegetierende Wesen stutzig oder zur Umwandlung bereit machte, da entstand der unwiderstehliche Drang des Erdenmenschen zum Bauen, nämlich zu jenem absichtlichen und bewussten, aus Erkenntnis und Intuition abgeleiteten Bauen, das etwas generell anderes ist als alle die zweckdienlichen und oft bewundernswerten, nicht eigentlich jedoch bewussten Maßnahmen des Vogels, Bibers und Fuchses, der Ameise, Termite und Biene oder des Menschen selber. Jenes ist Bauen um seiner selbst willen, Dombau, Gefüge zu Ehren des höchsten Selbstes, aus welchem alle Entelechien gezeugt sind, versuch zur Übereinstimmung mit der im Tempel der Ewigkeit konkretisierten Gestaltungsharmonie der Lichtwelt. Es ist aber doch so, dass sogar in den menschlichen Zweckbau ein Schimmer von jenem Bauen um seiner selbst willen hineinfällt, umso mehr, als die zusammensiedelnde Gemeinschaft in ihrer Begeisterung für ihren Tempelbau oft bis an den Rand ihrer Opferkraft ging, damit ihre Architektur ad majorem Dei gloriam so schön und kühn wie möglich ausfiele. Dieses beste und selbstloseste Werk der Gemeinschaft musste mehr oder minder auf das übrige Wirken und Bauen zurückwirken und ihm Spuren des Tempelhaften mitteilen. Deswegen gerade und nicht so sehr wegen der Gefahr kriegerischer Einbrüche haben so viele Weiler, Dörfer und Städtchen Paese in Italien etwas geschlossen Burgartiges, das mitsamt der Kirche, die oft in einem ganz kleinen Paese stolz als Kathedrale oder Dom bezeichnet wird, ein schier sakral anmutendes Ganzes ausmacht. Und vielleicht ist es mehr die Sehnsucht nach der reineren Höhe als die Furcht vor dem Feinde, welche diese Siedelungen auf die Kuppen der Hügel und Berge verpflanzt hat. So unpraktisch wie möglich, aber dazu noch in köstlicher Übereinstimmung mit der Landschaft und in echter Freude am Fabulieren in Stein- und Winkelmaßen. Wenigstens stand es noch bis vor kurzem so, bis vor einem oder zwei Menschenaltern etwa, und jede Hütte wurde solcher Art zum Haus. Haus heißt lateinisch Domus, welches das Stammwort für Dom darstellt. Im Norden stand es damit allzu oft umgekehrt. Da ward das Haus zur Hütte, zum Hausmutterbau, zum Sorgenbau, zum Angstbau. Es sei denn, und das ist eine Glorie des Nordens, dass es Ausdruck ward für das Höhlenmysterium der muttergöttlichen Einweihung. Wer sich die Mühe nimmt, gründlicher hinzublicken, der kann in der Geschichte des menschlichen Geschlechtes auf Erden das plötzliche Hereinwirken des Geistes erfahren und feststellen, dass der Neandertaler und Troglodyt, der Cro-Magnon-Mann und der Homo heidelbergensis in ihrer Effigkeit keineswegs unsere geistigen Ahnen sind, weil sie jenseits des entscheidenden Faktums stehen, dessen Auftreten erst den wirklichen Menschen ausmacht. Der Unterschied zwischen dem Troglodyten und dem mit dem göttlichen Funken begabten Menschentier ist größer als der zwischen Gans und Schwan, Esel und Pferd, Gras und Weizen. Er ist potenziell fast so groß wie zwischen Urlicht und Nichts. Man kann also den Zeitpunkt des Funkeneinschlags ziemlich genau ermitteln. Die Steinzeitfunde weisen zuerst zugegebenermaßen recht scharf beobachtete naturalistische Zeichnungen auf, denen aber von Grund aus fehlt, was man Komposition nennt. Plötzlich ändert sich das. Es ist mit einem Male Komposition da. Während die Vorstellung vom Naturgegebenen sich in ein Schema oder eine Formel fügt, die mit dem materiellen Vorbild nur noch wenig zu schaffen haben und deswegen für den Menschen unserer sehr stoffverkrampften Zeitläufte eher primitiver wirken als die vorherigen so impressionistisch anmutenden Skizzen. Es wird also jetzt, dank dem erfolgten Funkeneinschlag, Ordnung wesentlich. Waagrechte und Senkrechte, Wasserwaage und Senkblei, die elementarsten Instrumente des Baumeisters, bekommen entscheidende Funktion. Damit nimmt der Tempelbau seinen Anfang, nämlich die Umformung des Chaos in den Kubus. Zuvor führte die Naturseele die Hand, wie es sich eben traf, und es ergab sich eine unerlöste Melodie der Unendlichkeit, wie sie auch aus Nachtigallenkehlen und Quellenrauschen rinnt. Symbole des Unbewussten kamen zum Vorschein, und die Vergänglichkeit versuchte sich solcher Art unvergänglich zu machen, wie die kleine Seejungfer in Andersens so tief ergreifendem Märchen. Was aber ist Unvergänglichkeit ohne jene Bewusstseinseinung, die zugleich Bewusstseinserhaltung ist? Nichts. Das unvergängliche Gebilde des ionischen Menschheitsdomes ist wohl bei weitem zu erhaben, als dass sein Gefüge durch unseren Formenvorrat begreiflich gemacht werden könnte. Bo-Wen-Ra zeigt uns den Tempel der Ewigkeit von Ferne und beinahe in Gestalt eines sehr steilen Bergmassivs, ähnlich aber weit gewaltiger, als man sie in den Dolomiten gewahren kann, etwa am Abend nach einem Gewitterregen. Europäische Maler haben kaum so etwas mit Glück darzustellen gewusst. Nur die alten Chinesen und Japaner auf ihren schönen, steilen, wunderbar zart gemalten Kakemonos. Der Meister also zeigt uns, dass diese Kathedrale der Klaraugen unter den Geistmenschen der Kruste unendlich entrückt, dass sie tief in der positiven Zone dicht beim Schoße der Gottheit geborgen ist und eng mit der Ursonne zusammengehört. Die meandrischen Bänder der noch nicht entzündeten Funkenschwärme schweben schon weit draußen von ihr. Fernher leuchtet der trinitäre Umriss des heiligen Baues, nahe bestrahlt und umkreist vom ewigen Glutquell der Ursonne. Wir erhalten eine packende Vorstellung vom kosmischen Schaffen, dessen Inbegriff diesem Werke zufließt. Das Werk selber sehen wir nur aus der Ferne winken, als das Ziel seligster Sehnsucht. Dennoch werden wir in die Wirksamkeit der äonischen Dombauhütte fast bestürzend unmittelbar hineingerissen. Ein mächtiger Orgelklang durchbraust dieses ungemein lebendige Bild, aber seine emporreißende Wirkung ist mit festem Griff gezügelt. Der tausendstimmige Formakkord schafft den Tempel im großigen Himmelsfluidum. Man darf sich wundern, wie hier eine verwirren könnende Fülle zusammen erlebt und gestrafft, von einem schöpferischen Willen gebändigt wird, welcher ein kosmisches Orchester zu schlagend genauen und glockenreinen Intonationen zwingt. Goldene Tuben überstrahlen spitze Feuerbrände und dornige Vorhalte, die grün ins Licht hineinstechen. Unten sind Schallbecken, die dumpf dröhnen oder auch wie an die Ewigkeit anbrandende Zeit aufrauschen. Alles erdenkliche Schlagzeug wird gerührt. Pauken, Trommeln, Tamtam, Becken, Donnerbässe der geistigen Schallwelt. Es sind Jupiterkräfte, Wirkungen des Fünften unter den sieben Weltbildnern. Es sei hier abermals an Jakob Böhme erinnert. Eine erhöhte Regsamkeit der dunklen Haken, deren Gesetzeseinschlag die Figuren durchwirkt und die Form des Weltgewebes schließt, macht sich stark bemerkbar. Man spürt, dass sie da sind, um zu hemmen, wie gespannte Seile die Rennpferde halten und dann im richtigen Augenblick weggleiten, so dass jubelndes Losbrausen frei wird. Die entscheidende Wirkung aber gehört der großen inwendigen Stille, dem fernen, seligen Leuchten, der reinen Entzückung im Herzen des Bildes, wo der dreigeeinte Dom von den zarten Milchstraßen der zahllosen Funkensterne umtanzt wird. Noch schwieriger als irgendwo würde bei diesem Bilde eine Ausdeutung im Einzelnen, die auf eine Zerpflückung hinausliefe, zu bewerkstelligen sein. Ohnehin darf die Gesamterörterung unseres Buches, das weiter nichts als einen vom Künstler gewünschten und gebilligten Versuch darstellt, als Sockel dazu dienen. Wir wünschten nun sehr, Sinn und Auge des Betrachters der bisher gezeigten Bilder so bereitet zu haben, dass ihm die Anschauung zu voller Lebendigkeit erweckt und die ästhetische Einfühlung zu ihrer eigentlichen Würde erhoben worden ist, so dass sie einem messen können mit dem Maßstab der Ewigkeit gleichkommt. Solche Betrachtung könnte die Richtung des Weges angeben, von dem Zhuang Zi gesagt hat: Es gibt keinen besseren Weg als die Erleuchtung. Damit wäre denn auch die Grundlage geschaffen, auf der alle übrigen, von dem Meister in die Formen- und Farbensprache der Leinwand übertragenen kosmischen Visionen, vom Beschauer begriffen und nacherlebt werden können. Das gilt insbesondere von den hier nicht abgebildeten Werken, ferner von allen den Bildern, die Bohuenra nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe unseres Buches, also in den letzten 15 Jahren seines Erdenlebens, gemalt hat. Deswegen darf sich die Erörterung einer Auswahl aus diesen Werken in dem noch folgenden Abschnitt auf eine möglichst zurückhaltende Wegweisung beschränken, auf eine ungezwungene Unterhaltung etwa mit dem Leser, dessen Gefühlen und Gedanken, dessen Meditation von uns aus fernerhin weiter nichts als ein paar Exkurse und das eine oder andere Stichwort zugemutet werden sollen.